herzlich willkommen in der Plattform an diesem Donnerstagnachmittag hier bei FreeFM. Mein Name ist Katharina Strass und ich habe heute Xaver Merck zu Gast. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten Region Ulm und Landessprecher der Linke für Bayern, sondern setzt sich zudem im Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Iller gegen das transatlantische Handelsabkommen TTIP ein. TTIP ist ein Freihandels- und Schutzabkommen zwischen der EU und den USA, das den Handel zwischen beiden durch das Entfernen von Handelshemmnissen erleichtern soll. Kritische Stimmen befürchten eine Senkung der Standards in den Bereichen Umwelt, Verbraucherschutz, Gesundheit und Soziales. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über das freie Handelsabkommen, die zugehörigen Verhandlungen in Brüssel und die sogenannten regulatorischen Kooperationen. Was es damit auf sich hat, werdet ihr in der kommenden Stunde erfahren. Damit das auch geschieht, lasse ich unseren Experten erstmal selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Xaver Merck.
Schönen Nachmittag.
Schönen guten Nachmittag. Stell dich doch erstmal vor.
Ja, ich bin mit einer kleinen Verbesserung nicht mehr Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG. Habe vor einiger Zeit dieses Amt aufgegeben, bin in Altersteilzeit und widme mich jetzt in der Freizeit, die ich jetzt habe, eben noch mehr der Politik. Ich komme aus Senden, aus Bayern und habe hier in Ulm 20 Jahre gearbeitet bei der Gewerkschaft. Insofern Grenzgänger, politischer Grenzgänger in den Gewerkschaften und in der Politik.
Das ist gut. Und jetzt setzt du dich ja gegen TTIP vielmehr ein. Kannst du uns denn erstmal objektiv erläutern, was TTIP bedeutet?
Nein. Ganz kurz gesagt, nein. Objektiv erläutern in zwei Sätzen ist sowieso nicht möglich. Ich habe auch nie den Versuch unternommen, ganz genau zu erläutern, was eigentlich hinter TTIP steckt, weil ich das nicht wissen kann. Die Verhandlungen zu diesen Freihandelsabkommen laufen seit etwa 2013 in geheimer Mission. Und alles, was bisher in der Öffentlichkeit dafür durchgesickert ist, sind praktisch Geheimnisverrat. Und aus diesen Veröffentlichungen müssen wir uns zusammenstupfen, was eventuell möglich ist durch diese Vereinbarungen. Und da kommt immer mehr ans Tageslicht und da ist jeden Tag eine neue Aktion, ein neues Informationsfeld aufgemacht. Und deshalb kann man nicht in zwei Sätzen sagen, was genau das hat. Es gibt eines dieser Abkommen, das bereits ausverhandelt ist, das ist CETA. Das ist das Abkommen zwischen der EU und Kanada. Das allein hat 1500 Seiten. Also noch einmal dazu, objektiv geht es nicht und umfassend kann man nur einzelne Teile in einer Stunde sowieso nur einen kleinen Bruchteil davon berichten.
Wann entstand denn diese Idee für das Handelsabkommen? Denn erst im letzten Jahr kam TTIP ja so richtig ins Gespräch.
Diese Idee ist schon Jahrzehnte alt. Das heißt, diese Freihandelsabkommen gibt es schon seit vielen Jahren, gibt es in den unterschiedlichen Ausprägungen zwischen vielen Ländern der Erde. Deutschland war da federführend vor Jahrzehnten schon. Dieses Thema in der Öffentlichkeit zu bearbeiten und mal nachzuschauen, was da eigentlich passiert und verhandelt wird, kam erstmals im Wahlkampf zu der Europawahl zur letzten auf. Dort haben sich immer mehr Menschen damit beschäftigt, was passiert eigentlich mit Europa oder in Europa, was passiert eigentlich mit unseren Stimmen, was tun die dort eigentlich. Und seitdem hat es wie eine Welle sich geschlagen, diese Protestaktion. Um es vorwegzunehmen, mittlerweile haben in allen EU-Ländern fast 1,4 Millionen Menschen unterschrieben, dass sie diese Freihandelsabkommen in dieser Form, wie sie sich jetzt darstellen, nicht wollen.
Und was sind denn die Gründe dafür, dass die beiden Parteien, also die EU und die USA, dieses große Interesse an dem freien Handelsabkommen haben? Welche Vorteile birgt es denn?
Das eine, was Sie uns sagen, diejenigen, die verhandeln, und das andere, was wir aus den Ergebnissen, bisherigen Ergebnissen herauslesen, sind dann zwei Paar Schuhe. Uns wird erzählt, man bräuchte ein solches Abkommen, um Zölle abzubauen, um Wirtschaftswachstum zu generieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben jetzt die Blaupause für TTIP, dieses CETA-Abkommen, ziemlich intensiv uns vorgenommen. Und wenn das alles so kommt bei CETA, dann müssen wir konstatieren, dass es wegen Zellen abzubauen kein solches umfangreiches Werk bedarf. Da kann man einfache bilaterale Vereinbarung treffen und dann kann man die Zelle abbauen, ohne dass man dann Eingriffe in die nationale Souveränität der Staaten machen muss. Was vielmehr auffällt, ist, dass die multinationalen Konzerne und Unternehmen mehr Einfluss bekommen auf die Politik der einzelnen Länder. Vor allem was die Standards und Normen betrifft. Das ist eine der Hauptzielrichtungen, die Angleichung von Normen und Standards, was das auch immer heißt. Darauf können wir aber im Einzelnen nochmal eingehen.
Ja, genau das, was du eben gerade genannt hast, erkennen ja ganz viele kritische Stimmen, zu denen du ja ganz klar auch zählst. Worin siehst du denn genau die Gefahr für uns als Bürger? Was sind die Folgen von TTIP, die du nicht haben möchtest?
Ich möchte nicht haben, zunächst mal, dass im Geheimen verhandelt wird. Die Verhandlungsmandate wurden in geheimer Mission vergeben und verhandeln tun nicht die von uns gewählten Politiker, sondern die EU-Kommission, eine Ansammlung von bestimmten Politikern, die von den nationalen Regierungen als Kommissare nach Brüssel geschickt wurden. Die haben keinerlei politisches Mandat per Wahl bekommen. Die verhandeln für uns diese Abkommen. Im Geheimen. Es hat niemand Zugang zu den Inhalten. Es hat niemand Zugang zu den Mandaten. Und niemand hat Zugang zu den Verhandlungsergebnissen, auch zu den Zwischenergebnissen. Das war der Ursprung des großen Protestes. Mittlerweile hat sich das etwas gelockert, weil wir festgestellt haben, dass 600 Lobbyisten in Brüssel, die Vertreterinnen und Vertreter des Großkapitals, der Großindustrie, der multinationalen Konzerne, die bekamen von Anfang an Einfluss auf die Inhalte der Verträge. Die wurden gefragt nach Zwischenergebnissen, was zu ändern wäre, und die haben Einfluss auf die ganzen Verhandlungen und auf das Ergebnis. 600 Lobbyisten, die Öffentlichkeit, die Wählerinnen und Wähler der Mandatsträger sind außen vor und müssen dann hinnehmen, was am Ende dabei rauskommt.
Ich muss auch für mich selbst sprechen und sagen, dass ich es ganz schwierig finde, das alles so nachzuvollziehen, weil eben die Transparenz fehlt. Da hat man überhaupt als Bürger auch eine schlechte Möglichkeit, sich zu informieren. Also man hat ja nur die kritischen Stimmen, wie jetzt hier zum Beispiel von die Lobby Control. Das ist ja eine Internetseite, aktiv für Transparenz und Demokratie. Die haben ja auch die EU-Handelskommissarin Malmström aufgefordert, mehr Transparenz zu fordern und auch ihren Kurs zu wechseln, sich klar gegen regulatorische Kooperationen und Konzernklagerechte zu positionieren. Warum sind solche Persönlichkeiten, warum ist die Kommissarin so wichtig?
Sie ist die Verhandlungsführerin der EU-Kommission bei diesen Verhandlungen zu TTIP und CETA gewesen. CETA ist ja ausverhandelt und ist gerade in der sprachlichen Übersetzung, und soll in den nächsten Monaten in die Beschlussfassung der einzelnen Gremien gehen. Deshalb ist die Frau Malmström so eine entscheidende Person. Und leider hat sie sich bisher noch nicht von ihren Aussagen leiten lassen. Die Transparenz wurde bisher nicht in genügendem Maßen hergestellt. Nicht einmal unser Bundeswirtschaftsminister hat entsprechende Einblicknahme und Einblicksrechte, was schon für sich selber spricht. Wer etwas verbergen will, der macht es geheim, sage ich da immer. Und deshalb müsste man versuchen, die Frau Malmström davon zu überzeugen, dass sie auch dem folgt, was sie sagt. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und wir sagen jetzt mittlerweile, es hat keinen Sinn mehr, noch mehr Transparenz zu machen. Wir wollen von Anfang an mit einbezogen worden, das heißt Stopp aller Verhandlungen und neue Diskussion über die Inhalte und Ergebnisse, notwendigen Ergebnisse dieser Abkommen.
Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und nach dieser Musikpause geht es weiter, unter anderem mit dem Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Iller. Wir melden uns wieder zurück aus der Plattform, hier heute mit Xaver Merk. Er ist Mitglied des Parteivorstandes und Landessprecher für Bayern bei der Linken quasi. Und er engagiert sich nebenbei oder jetzt hauptsächlich beim Bündnisstab TTIP Alb-Donau-Iller, setzt sich hier gegen TTIP ein. Xaver, du hast dich schon viele Jahre politisch engagiert. Also du warst ja unter anderem bei der SPD aktiv, dritter Bürgermeister von Senden und heute bei der Linken. Ja, was lässt dich denn nun bei TTIP so sehr aufhorchen?
Dass die Ergebnisse dieser Freihandelsabkommen meines Erachtens dazu führen, dass unsere gewählten Mandatsträger in den Parlamenten wie auch in den Kommunalparlamenten immer weniger zu sagen haben, dass über solche Freihandelsabkommen Einfluss genommen wird auf die demokratischen Entscheidungsfreiheiten unserer Gemeinderäte, unserer Stadträte, unserer Landesparlamente und unseres Bundestages. Und das halte ich für eine ganz, ganz fragwürdige, um nicht zu sagen, eine Entwicklung, der Einhalt geboten werden muss.
Du engagierst dich ja jetzt aktiv beim Bündnisstab TTIP Alb-Donau-Iller. Hast du es denn auch mitbegründet oder wie kamst du dazu?
Ich habe dieses Bündnis im Frühherbst letzten Jahres mitgegründet. Wir sind mittlerweile, denke ich, mit über 45 Gruppierungen aus allen politischen Lagern und Schichten eines der größten Bündnisse Stopp TTIP bundesweit. Ich bin einer der 6 Sprecherinnen und Sprecher davon. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nicht die Menschen davon zu überzeugen, dass diese Freihandelsabkommen nicht gemacht werden dürfen, sondern wir wollen informieren. Wir wollen die Menschen informieren und vor allem animieren, dass sie sich aktiv um diese Themen kümmern. Dass sie in der täglichen Medienlandschaft, wenn sie bei der Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften mal diese Worte von TTIP, CETA oder TISA lesen, nicht weiterblättern, sondern sich einlesen in diese Berichte, damit sie ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was eigentlich dahinter steckt und wie großartig und allumfassend diese Freihandelsabkommen in ihr künftiges Leben eingreifen werden.
Ja, wer arbeitet denn mit dir zusammen? Also sind es auch Leute, die viel in der Politik tätig waren oder wer engagiert sich außer dir?
Es sind außerparlamentarische und auch politische Gruppierungen. Es sind Linke, Grüne, Piraten, es sind auch dann BUND und andere sozial engagierte Gruppierungen, etwa 45 in dieser Region. So viel weiß nicht, ob es ein Anbündnis gibt, dass so viele Gruppierungen unter einen Hut bekommt zu einem bestimmten Thema. Wir treffen uns monatlich zu einem Plenumstreffen und besprechen die künftigen Aktionen und Aktivitäten. Wir haben auch einen E-Mail-Verteiler aufgemacht. Wenn wir Veranstaltungen machen, einzelne Gruppierungen davon zu diesem Thema, dann werden alle Gruppierungen dieses Bündnisses dazu eingeladen. Es ist eine Art Schneeballsystem, das hat sich sehr gut bewährt. Was wir als Sprecherinnen und Sprecher natürlich machen müssen, das ist uns zu überlegen, überregionale Veranstaltungen durchzuführen in Form von Podiumsdiskussionen und Ähnlichem. Wir haben auch wöchentlich Informationsstände an den beiden Plätzen am Petrusplatz in Neu-Ulm und in Ulm auf dem Münchenplatz, so wie auch in anderen Plätzen in Zöflingen und an anderen Ortschaften, Senden und so weiter. Wir sammeln Unterschriften. Und wir verteilen Informationsmaterial. Wir reden mit den Leuten, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas kommt und dass da etwas im Busch ist. Und was uns sehr wichtig ist, wir versuchen auch an den Schulen präsent zu sein. Das ist ja nicht so einfach, so in den Gymnasien. Aber hin und wieder gibt es da mal eine Einladung, wo wir dann mit den Gymnasiasten über dieses Thema reden können und auch mit den Senioren. Gestern Nachmittag mit den Senioren der Gewerkschaft NGG eine Diskussion zu diesem Thema gehabt, sehr interessant. Kaum jemand hat von diesem Thema eigentlich so detailliert Notiz genommen bisher, aber sie sind aufmerksam und sagen, das haben wir so nicht gewusst, wir müssen uns künftig mehr darum kümmern.
Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit ankommt?
Ja, genau an diesem Punkt habe ich nicht nur hier in der Region, sondern insgesamt das Gefühl, dass dieser Widerstand gegen diese Art von Freihandelsabkommen, wie sie jetzt verhandelt werden, dass der schon zu Ergebnissen führt, dass der Sand ins Getriebe der Verhandelnden, der Mächtigen bringt und die jetzt natürlich immer mehr aufhorchen und zurückhaltender werden in ihren Aussagen und in ihrer Forschheit, diese Abkommen zu Ende zu bringen. Sie sollten ja 2015 abgeschlossen sein. Dieses Datum ist vorbei.
Was lässt Sie denn vorsichtig werden? Was macht Druck?
Die zunehmende Protesthaltung immer mehr Menschen. Ich habe schon erwähnt, die 1,4 Millionen Unterschriften, es waren täglich mehr, die in vielen Ländern, fast allen Ländern Europas bisher gesammelt wurden. Die massive Kritik, so wie wir es machen, als Bündnis zum Ausdruck bringen, sind es sehr viele Bündnisse, zum Beispiel in Deutschland, die versuchen, über Öffentlichkeitsarbeit, über Diskussionsveranstaltungen dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, auch wenn sie das noch so geheim verhandeln. Wir ziehen es immer wieder an die Öffentlichkeit und das ärgert natürlich auch Abgeordnete, denn alle, die sich damit beschäftigen und kritisch damit auseinandersetzen, sind potenzielle Wählerinnen und Wähler der Abgeordneten. Also geht bei den Abgeordneten hoffentlich ziemlich bald, aber ich habe den Eindruck, es langsam aber sicher, ein Nachdenken einher. Und sie werden hoffentlich in den nächsten Monaten ihren Regierungen sagen, dass es so nicht geht.
Habt ihr denn Kontakt zu anderen Ländern? Wisst ihr, wie es da läuft, wie die vorankommen? Also ich meine jetzt die Anti-Organisation.
Es gibt eine zentrale Zusammenfassung dieser Unterschriftenaktion. Es wurde versucht, eine europaweite Unterschriftengeschichte zusammenzubringen. Dieses Bündnis wurde dann abgelehnt von der Europäischen Kommission. Ist aber egal, ob da jetzt eine institutionelle Geschichte draus wurde oder nicht. Hauptsache, es läuft weiter. Wir wissen, dass nirgends so viel Gegenwind kommt wie aus Deutschland. Aber es gibt Länder in Europa, die schon beschlossen haben, sich diesen Freihandelsabkommen zu entziehen, das heißt, oder sie nicht zu unterstützen. Mhm. Zum Beispiel Griechenland hat jetzt die neue Regierung als eines der raschen Maßnahmen verkündet, dass sie nie und nimmer diese TTIP- und Freihandelsabkommen unterschreiben wird. Auch das ist ein großer Streitpunkt noch bei den Verhandelnden, wer eigentlich am Ende dann dem Ergebnis zustimmen muss. Ob es das Europäische Parlament macht für alle anderen europäischen Länder oder ob jedes einzelne Land selber ein Zustimmungsverfahren durchführen darf, soll oder kann, das ist immer noch nicht entschieden.
Ist die Arbeit schwer durchzusetzen oder also werden euch viele Steine in den Weg gelegt? Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen, die mächtigen Menschen, was gegen eure Arbeit haben.
Uns wurden keine Steine in den Weg gelegt, um unsere Meinung, unseren Protest zu formulieren. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Wir haben nur Probleme mit einzelnen Politikern oder Verbandsverantwortlichen, wenn wir sie einladen zu öffentlichen Konfrontationsdiskussionen mit Gegnern, zum Beispiel Industrie- und Handwerkskammer oder Handelskammer oder Bauernverband oder solche Geschichten. Hier ist es schon schwierig, diejenigen in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Diskussion zu bekommen mit uns, die ansonsten in den Medien sich für diese Abkommen aussprechen. Aber wir sind da guten Mutes und versuchen weiterhin solche Veranstaltungen zu organisieren und wir werden in der nächsten Zeit auch wieder öffentliche Veranstaltungen hinbekommen, die es wert sind, dass man sie dann auch besucht.
Nochmal zurück zu den negativen Folgen, die TTIP, also den Rattenschwanz, den TTIP hinter sich herzieht. Die meisten Menschen, die TTIP negativ gegenüberstehen, denken ja an Chlorhühnchen. Inwiefern ist das berechtigt? Haben Sie da das Gefühl, dass Sie Ahnung davon haben könnten?
Die sollen das Chlorhühnchen vergessen. Weil diese Abkommen haben mit Chlorhühnchen nichts, aber auch gleich gar nichts zu tun. Also hier geht es um ganz andere Geschichten. Da geht es darum, wie ich angedeutet habe, um die Angleichung von Normen und Standards. Als Beispiel, die höchsten Umweltschutzstandards oder Lebensmittelstandards gibt es in Deutschland oder in Europa gegenüber den Amerikanern. Wer glaubt, dass eine Angleichung von Normen und Standards bedeutet, dass die Amerikaner sich über so einen Vertrag unseren Standards in der Umwelt- und Lebensmittelpolitik annähern bzw. anschließen, der träumt. Und verhandeln heißt immer, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das kann für uns nur bedeuten, dass als Ergebnis solcher Angleichungsvereinbarungen ein Absenken der hohen Normen und Standards aus Deutschland und Europa im Bereich des Umweltschutzes und im Bereich der Lebensmittel kommen wird. Und das können wir natürlich nicht zulassen. Bisher konnte uns niemand erklären, was ansonsten Angleichung von Normen und Standards bedeutet. Wenn es nämlich bedeutet, dass man den Status quo der beiden Länder festschreibt, da brauche ich keine Vereinbarung dazu. Auf jeden Fall keine so Freihandelsvereinbarung wie mit den Kanadiern mit 1500 Seiten.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause, damit sich unsere Herren dann auch gleich wieder konzentrieren können. Dann geht es bei uns nach der Pause gleich weiter mit den Konzernklagerechten und mit den Verhandlungen von TTIP. Herzlich willkommen zurück hier in der Plattform mit mir, Katharina Strass. Wir haben immer noch zu Gast den Xaver Merck von Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Ille. Xaver, wir haben gerade einen Anruf erhalten und erfahren, dass FreeFM bereits im Frühherbst eine Veranstaltung zusammen mit der VH organisiert hat, bei der diskutiert wurde, ob überhaupt ein Interesse an einem solchen Bündnis bestehen würde. Und dadurch wurde ja die Bündnissache so ein bisschen ins Rollen gebracht.
Das war eigentlich für mich auch der Anstoß dazu, mich um dieses Thema zu kümmern. Diese Veranstaltung in der VH damals habe ich besucht aus inhaltlichem Interesse. Ich habe noch nichts davon verstanden, nicht gewusst, um was es genau geht, aber wollte mich damit auseinandersetzen. Bei dieser Veranstaltung kamen dann so viele Leute zusammen, die Veranstalter nicht zu denken gewagt haben. Bei dieser Veranstaltung wurde dann über dieses Thema Freihandelsabkommen diskutiert und am Ende darüber abgestimmt, ob man ein solches Bündnis gegen diese Freihandelsabkommen hier in der Region gründen sollte. Es waren über 50 Leute, die gesagt haben, ja, wir machen mit, und daraus entstand dann eine Terminierung für die Gründungsversammlung unseres Bündnisses, das heute eines der größten in der Republik ist.
Wie bist du dann schrittweise vorgegangen?
Bei der Gründung haben wir einen großen Saal gemietet. Wir wussten ja nicht, wie viele das jetzt dann kommen. Und dann haben wir uns im Vorfeld schon überlegt, ein paar Aktive, wie man das organisatorisch in den Griff bekommt, ohne dass man da groß Vereinsrecht und alles andere bemühen muss. Dass man auch ein bisschen Geld zusammenbekommt für Ausgaben, die man hat, wenn man Veranstaltungen machen will, Informationsmaterial etc. Es haben sich dann 35 bis 40 Gruppierungen, insgesamt waren es an die 100 Leute, die sich dann spontan bereit erklärt haben, mitzumachen. Es wurden Bündnisgrundsätze beschlossen mit all den Formalien. Es wurde wurden Bündnissprecher gewählt, ganz offiziell. Es wurde über eine Homepage und über E-Mail-Adressen und so weiter abgestimmt, und es hat sich dann innerhalb von kürzester Zeit hat sich das eingefahren und eingelaufen und wurde mittlerweile zu einer routinierten Veranstaltung, die auch über E-Mail und über diesen Austausch von Informationen sehr großen Zulauf erhalten hat.
Das ist ja auch ganz wichtig, denn TTIP ist aktuell. Jetzt fand gerade Anfang Februar die 8. Verhandlungsrunde statt. Worum ging es denn dabei?
Wenn ich das wüsste, ich bin nicht dabei gewesen, war natürlich wieder geheim. Mhm. Aber es sickern jeden Tag, wie ich schon sagte, Informationen durch. Ich würde gern im Vorab mit den Verhandlern auch über Inhalte reden. Ist nicht möglich. Mein großes Interesse gilt ja vor allem auch den eventuell den möglichen Eingriffen in die Arbeitnehmerrechte, in den Betrieben, in den Unternehmungen. Oder als Kommunalpolitiker habe ich sehr großes Interesse daran, was geschieht mit den kommunalpolitischen Entscheidungsgremien, was sind die davon betroffen. Eines der Themen, die wohl besprochen wurde und ein wichtiges Thema, sind diese regulatorischen Kooperationen. Aber an diesem Ausdruck sieht man schon, dass alles etwas verniedlicht wird, dass Begriffe verwendet werden, die eigentlich nichtssagend sind, auf jeden Fall nichts Negatives aussagen. Kooperation ist normalerweise Gutes. Regulierte Kooperation normalerweise, dahinter versteckt sich normalerweise auch nichts Schlechtes, aber wenn man genau hinschaut, ist es ein Freifahrtschein für die Lobbyisten. Das heißt, ein Einfallstor für Unternehmerinteressen. Es geht eigentlich immer mehr bei diesen Freihandelsabkommen um die Zementierung von Rechten der Unternehmer, der multinationalen Konzerne zulasten der nationalen Regierungen und Entscheidungen. Gegen meines Erachtens ein Angriff auf die Demokratien dieser Länder, die dort den Abschluss machen. Und das ist das größte Problem, das ich damit habe.
Ja, also du musst mir irgendwie erklären, was genau es mit diesen regulatorischen Kooperationen auf sich hat. Also was stört dich so daran? Wo eckst du an?
Ja, diese regulatorische Kooperation bedeutet, nach dem, was wir bisher wissen, dass Gesetzgebungsverfahren erst dann angeschoben werden können, wenn vorher mit den Ländern USA darüber gesprochen worden ist, ob wir das dürfen. Und das ist ein großes Problem, denn wenn ein Gesetzentwurf in das Parlament kommt, dann haben die Parlamentarier darüber zu diskutieren und zu entscheiden. Künftig soll es so sein, dass jeder Gesetzentwurf, bevor er in das Parlament kommt, vom Vertragspartner, in diesem Fall, wenn die EU ein Gesetz erlassen möchte, muss sie vorher den Vertragspartner USA fragen, ob sie das so machen darf, wie sie es vorhat. Und in den USA gibt es dann ein Gremium, die darüber befindet, ob diese Gesetze, die dieses Gesetzes vorhaben, gegen die Bestimmungen des Freihandelsabkommens TTIP in diesem Fall verstößt. Und dann haben die Lobbyisten, von denen ich schon gesprochen habe, die Möglichkeit, dieses Gesetzvorhaben so zu ändern, dass es am Ende den Vorstellungen der multinationalen Konzerne, der Betriebe, der Firmen entspricht.
Das erinnert mich ein bisschen an die Schiedsgerichte.
Die Schiedsgerichte sind dann auf einer anderen Ebene angesiedelt. Die Schiedsgerichte sind die Folge von sogenannten Investitionsschutz- oder Investitionsschutzabkommen. Das bedeutet, Unternehmen, die, in dem Fall nehme ich mal die amerikanischen Unternehmen, die in Deutschland investieren, Betriebe aufbauen, Arbeitsplätze schaffen, wollen ihr Investment geschützt haben. Und wenn die deutsche Regierung Gesetze erlässt, die Grundlagen dieses Investments berühren, dann haben die Unternehmen, die investiert haben, die Möglichkeit, gegen diese Gesetze vorzugehen. Das heißt, Deutschland zu verklagen, aber nicht auf dem Rechtsweg der normalen Gerichtsbarkeit, sondern dazu bedient man sich dann sogenannter Schiedsgerichte, die außerhalb der normalen Schiedsgerichtsbarkeit angesiedelt sind. Im Moment gibt es etwa 15 Büros weltweit, die auf solche Schiedsgerichtsbarkeit spezialisiert sind, die liegen schon fest. Und die Schiedsgerichte bestehen aus 3 Leuten. Einer spricht für den Antragsteller, der andere spricht für den Antraggegner und einer entscheidet dann, Vorsitzende. Und die tagen geheim. Und die entscheiden dann, ohne dass die Möglichkeit einer Revision besteht. Beispiel: Vattenfall, Energiekonzern, verklagt zurzeit die Bundesrepublik Deutschland auf 4,3 Milliarden Euro entgangenen Gewinn. Begründung: Sie haben Atomkraftwerke hier in Deutschland gebaut. Die deutsche Bundesregierung hat den Atomausstieg beschlossen. Sie sagen, dadurch entgehen Ihnen in den nächsten 30 Jahren 4,3 Milliarden Euro an Gewinnen. Und die wollen Sie jetzt von der deutschen Steuerzahler. Das ist im Groben die Geschichte der Schiedsgerichte. So, diese Verfahren laufen außerhalb der deutschen Gerichtsbarkeit. Und deshalb können sie für uns nicht akzeptiert werden. Wer etwas von uns will, von mir als Steuerzahler will, der soll sich der deutschen Gerichtsbarkeit bedienen und soll dann ein deutsches Gericht anrufen und die werden dann entscheiden. Es kann aber auch nicht sein, dass der deutsche Steuerzahler die entgangenen Gewinne der multinationalen Konzerne bezahlt, nur weil der deutsche Staat, die Bundesrepublik, mit ihren demokratisch gewählten Strukturen bestimmte Gesetze erlässt. Zweites Beispiel, Mindestlohn. Deutschland hat jetzt einen Mindestlohn von 8,50, so schlecht wie er auch immer ist, wir haben ihn. Sollte jetzt irgendjemand auf die Idee kommen, hier in Deutschland den Mindestlohn mal auf 10 Euro zu setzen, hätten die multinationalen Konzerne die Möglichkeit zu überprüfen, ob dieser Mindestlohn ihre Gewinne mindert, der Investitionen, die sie hier in Deutschland gemacht haben, und könnten den deutschen Staat verklagen auf entgangene Gewinne, nur weil wir einen höheren Mindestlohn haben. Das ist so die Geschichte, die dahinter steckt und wo wir dann sagen, das kann nicht akzeptiert werden, also mit Schiedsgerichten sowieso nicht.
Und die regulatorischen Kooperationen, um darauf zurückzukommen?
Diese regulatorischen Kooperationen, die haben ja eine ähnliche Sprengkraft. Die sollen ja dann, die führen eigentlich unseres Erachtens dazu, dass niemand mehr sich traut, ich nehme jetzt mal Deutschland oder europäischen Länder, Gesetze zu erlassen, die in das Wirtschaften der multinationalen Konzerne, in die Gewinnerwartung der multinationalen Konzerne eingreifen können. Das heißt, die Gesetzvorlagen kommen schon gar nicht mehr ins Parlament, weil sie vorher schon nachfragen müssen, ob sie das überhaupt dürfen vom Inhalt her. Und diejenigen, die gefragt wurden, diese Räte, die es da gibt, in denen natürlich die Lobbyisten sitzen und das Sagen haben, sozusagen, also wieder die großen Unternehmen und Firmen, die haben dann die Möglichkeit, aufgrund dieser Vorlagen, bevor sie in die Parlamente kommen, so zusammenzustreichen, dass sie praktisch keine Wirkung mehr erzielen. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte die Politik die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften setzen. Und dann hat sich die Wirtschaft danach zu richten. Aber das, was hier mit diesen Freihandelsabkommen und mit diesen Regularien, mit diesen Kooperationen auch passiert, ist genau das Gegenteil. Das bedeutet im Grundsatz, dass die Wirtschaft bestimmt, was Politik inhaltlich entscheiden darf. Und das ist eine Verquerung der Zustände und die kann eine Demokratie nicht ertragen und deshalb sind wir auch so dagegen.
Wir sind wieder zurück aus der Pause. Ihr hört noch immer die Plattform. Dieses Mal mit Xaver Merk. Er ist vom Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Ille und spricht mit uns über TTIP, das Handelsabkommen. Xaver, was wünschst du dir denn für das Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Ille? Welche Ziele sollen denn erreicht werden?
Also wir allein als eines der vielen Bündnisse können ja separat nicht viel erreichen. Wir versuchen, unsere regionalen Abgeordneten ins Gespräch zu verwickeln und die davon zu überzeugen, dass sie sich gegen diese Freihandelsabkommen positionieren und dann auch entsprechend abstimmen. Wir versuchen das auf vielen Wegen und hoffen dort auf immer mehr Zulauf der Menschen, die sich für diese Themen interessieren und die uns unterstützen wollen. Und da heißt es dann auch, je mehr es sind, umso größeren Anklang finden wir und umso mehr werden wir dann auch gehört worden. Wir treffen uns zum Beispiel als Bündnis öffentlich zu einem Plenum jeden 26. eines Monats. Das ist also unterschiedliche Wochentage, sodass jeder mal Zeit hat in den Ulmer Stuben abends um 19 Uhr. Wir versuchen jetzt noch in den nächsten Wochen eine öffentliche Podiumsdiskussion mit renommierten und bekannten Gegnerinnen und Gegnern bzw. Befürwortern zu bekommen, sodass auch ein Informationswert für die Besucherinnen und Besucher dabei rüberkommt. Wir wollen also, wie gesagt, nicht sagen, das ist nicht gut und das muss man bekämpfen, sondern wir wollen die Vor- und Nachteile gegeneinander diskutieren lassen. Dann ist am 18. April ein internationaler zentraler Protesttag gegen diese Freihandelsabkommen europaweit in der Organisation und dort werden dann verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Wir planen dort auch einen Demozug oder einen Standmarsch oder eine Kundgebung. Das ist noch etwas weit hin, aber wir werden uns in den nächsten 14 Tagen dazu konkreter befassen. Und dann gibt es Anfang Juni in Bayern einen G7-Gipfel in Elmau bei Garmisch. Dort formiert sich im Moment auch gerade der Protest gegen diese G7-Geschichte. Und der Inhalt dieses Protestes wird vor allen Dingen gegen diese Freihandelsabkommen gerichtet sein. Also das Thema Freihandel, TTIP, TISA, CETA, wird zum zentralen Protestthema bei diesen Veranstaltungen, Großdemonstrationen in München und in Garmisch Anfang Juni gegen die G7-Geschichte warten.
Und wie schätzt du die Erfolgschancen ein? Werdet ihr viel erreichen können?
Ja, ich denke, der Erfolg kann schon so eingeschätzt werden, dass es gelingen wird, das hoffe ich zumindest, dass es gelingen wird, dass diese Freihandelsabkommen alle zumindest überall in den nationalen Parlamenten zustimmungspflichtig werden müssen, sodass jede der 28 Staaten und Nationen in der EU eigenständig darüber abstimmen kann, ob sie diesen Freihandelsabkommen beitritt oder nicht. Denn dann haben wir auch die Möglichkeit, wenn man feststellt nach 2 Jahren oder 3 Jahren, dass diese Inhalte dieser Abkommen reparaturbedürftig sind, änderungsbedürftig sind, dann kann man die auch wieder ändern. Aber wenn es zentral über das Europäische Parlament abgeschlossen wird, dann müssen alle 28 unisono zustimmen, wenn ein Artikel eines dieser Abkommen verändert werden soll. Und das halte ich dann schon für eine fragwürdige und problematische Geschichte. Das heißt im Endeffekt, einmal beschlossen, nie mehr zu verändern.
Also dein größter Wunsch ist die Transparenz.
So ist es.
So ist es. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen sich nun einbringen möchten, auf welche Weise können sie das tun?
Bei allen Veranstaltungen, die wir machen, dabei zu sein und versuchen dann auch mit zu unterschreiben. Wir versuchen über diese Unterschriftensammlung jetzt bald die 2 Millionen voll zu machen. Ich bitte alle Hörerinnen und Hörer, sich, wenn sie an unseren Veranstaltungen nicht teilnehmen können, übers Internet sich zu informieren. Dort kann auch unterschrieben werden, dort kann auch Meinungsbildung betrieben werden. Und dann bitte ich alle, sich intensiver um dieses Thema zu kümmern. Wie ich eingangs schon sagte, das ist unser großer Wunsch. Lesen, sich informieren, zuhören, diskutieren und dann auch kritische, problematische Thematiken aus diesen Abkommen auch in der Familie, am Arbeitsplatz, im Verein, am Stammtisch zu diskutieren, in dem Sinne, dass es so nicht gehen kann.
Wenn man noch weitergehen möchte und Teil von Bündnis Stopp TTIP Alp Donau Iller werden möchte, an wen wendet man sich dann?
Man wendet sich dann an, auch wieder über Internet, haben wir unsere Homepage, beziehungsweise geht über Facebook, ist auch eine große Fangemeinde da, oder am 26. bei uns vorbeikommen und sich anmelden. Es ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Aber Teilnahme an unseren Veranstaltungen wäre uns sehr wichtig und vielleicht gelingt es auch noch in die eine oder andere, den einen oder anderen Lehrer oder Schulleiter zu animieren, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen und jemand von uns als Sprecher dorthin einzuladen. Das wäre uns ein großes Bedürfnis, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Möchtest du so abschließend noch was loswerden?
Ja, ich habe eben das Gefühl, dass viele Menschen sich verkriechen vor diesen Themen. Und ich bitte dringend darum, sich auch mal über die Zukunft der Kinder und Enkelkinder Gedanken zu machen. Ich habe gestern bei diesem Seniorentreffen die Diskussion gehabt, ja, mich trifft es ja nicht mehr, ich bin jetzt schon 70 oder sowas. Nein, das, was heute falsch gemacht wird, das hat die Auswirkungen in den nächsten 20, 30 Jahren für das Zusammenleben, für das demokratische Leben hier bei uns in Deutschland und in Europa und auch für das friedliche Zusammenleben bei uns. Und darum müssen wir uns heute kümmern. Und darum bin ich etwas frustriert, wenn ich dann höre, ja, uns betrifft es nicht mehr, ich bin in einem bestimmten Alter. Nein, gerade die Älteren haben so viel Lebenserfahrung, dass sie wissen, was es heißt, wenn man miteinander streitet, wenn man miteinander nicht auskommt. Und die müssen auch Vorbild dann sein, meines Erachtens, und sagen, ja, da müssen wir uns darum kümmern, da müssen wir was unternehmen und motivieren dann die Jugend, dass sie dazu bereit ist.
Gut, dann danke ich dir recht herzlich für die interessante Plattform. Ist ja eine meiner ersten gewesen und ich danke dir recht herzlich, dass du mir so einen interessanten Einblick oder auch unseren Hörern vermittelt hast.
Bitteschön.
Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke.